Verstehst du auch, was du liest? Um diese Frage geht es im Moment bei der öffentlichen Ringvorlesung an der Göttinger Universität. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen untersuchen in ihren Vorträgen Texte aus Orient und Okzident. Denn diese heiligen Texte sind häufig die ältesten Zeugnisse von Religionsgemeinschaften. Getragen wird die Vortragsreihe vom Sonderforschungsbereich Bildung und Religion der Georg-August-Universität. In dieser Woche referierte der klassische Philologe Heinz-Günther Nesselrath über Hesiods Theogonie, ihre Quellen, ihr Weltbild und ihre Bedeutung in der späten Antike. Eine Aufzeichnung des gestrigen Vortrags hören Sie jetzt hier auf der 107,1.
Ganz herzlichen Dank für diese sehr freundliche Einführung. Sie haben den Titel vor Augen. Hier haben Sie eine erste Übersicht über das, was Sie in meinem Vortrag erwartet. Und wir gehen dann auch gleich medias in res. Wo aber ein jeder von den Göttern seinen Ursprung hat, oder ob sie alle immer existierten und welche Art ihr Aussehen ist, das wussten sie, die Griechen, sozusagen bis gestern und vorgestern noch nicht. Denn Hesiod und Homer haben, so glaube ich, nur 400 Jahre und nicht mehr vor meiner Zeit gelebt. Sie jedoch sind es, die den Griechen die Entstehung der Götter dichterisch dargestellt, den Göttern ihre Beinamen gegeben, die Ehren und Künste unter sie verteilt und ihre Gestalten beschrieben haben. Mit diesen Worten skizziert der erste große griechische Geschichtsschreiber der Griechen, Herodot, im späteren 5. Jahrhundert vor Christus die riesige Bedeutung, die seiner Meinung nach die beiden ersten großen griechischen Dichter, Homer und Hesiod, für die Ausformung der Vorstellung von Göttern für seine griechischen Landsleute gehabt haben. Auf die Fragen, wie sind die Götter entstanden? Welche Namen gleich Charakteristika haben sie? Was für Ehren kommen ihnen zu? Für welche Bereiche und Tätigkeiten sind sie zuständig? Wie sehen sie aus? Auf alle diese Fragen, sagt Herodot, haben als erste Homer und Hesiod Antworten gegeben, die für die Griechen verbindlich geworden sind. Dabei nennt er Hesiod sogar noch vor Homer und lässt bei seiner Nennung des ersten wichtigen Bereichs, in dem die beiden Dichter das Götterverständnis der Griechen geprägt haben, auch bereits den Titel des Werks anklingen, um das es im Folgenden gehen soll. Sie sind es, die den Griechen die Entstehung der Götter dichterisch darstellten, hutoi de eisi auf Griechisch hoi poiesantes theogonien helesi. Um die Theogonie Hesiods, den ältesten erhaltenen griechischen Text, der die Entstehung der Welt und der Götter darstellt, sowie um die Voraussetzungen dieses Textes, wie um seine Fortwirkung, wird es im Folgenden gehen. Wer war der Mann, der diese Theogonie schrieb? Dank einigen Äußerungen, die er in diesem Werk und einem zweiten, den Werken und Tagen, macht, wissen wir wenigstens etwas über ihn, im Gegensatz zu Homer, der nie über sich spricht. Im Anfangsteil der Theogonie erzählt Hesiod, wie keine geringeren als die Musen höchstpersönlich ihn in seinen Gesang gelehrt hätten, während er Schafe am Fuß des Musenbergs Helikon mitten in Boiotien weidete. In seinem zweiten bedeutenden Gedicht, eben den Werken und Tagen, erfahren wir dann noch etwas mehr über ihn. Hesiods Vater stammte aus der Stadt Kyme in Kleinasien und war dort ursprünglich im Seehandel tätig gewesen, hatte sich dann aber in fortgeschrittenem Alter veranlasst gesehen, seinen Wohnsitz ins griechische Mutterland nach Boiotien zu verlegen. Ich zitiere: Das aiolische Kyme verließ er in schwärzlichem Seeschiff, nicht auf der Flucht vor der Fülle der Habe, noch vor Reichtum und Wohlstand, nein, vor bitterer Armut, die Zeus bescheret den Menschen. Nahe dem Helikon ließ er sich nieder in ärmlichem Dorfe Askra. Im Winter schlimm, schrecklich im Sommer und niemals erfreulich. Wohl nach dem Tod des Vaters wurde er dann von seinem Bruder Perses in einen unerquicklichen Familienstreit verwickelt, in dem es um ein Stück Land ging und Hesiod aufgrund korrupter Adelsrichter, die er als geschenkefressende Könige bezeichnet, zumindest zunächst den kürzeren zog. Nur die dritte Partie in den Werken und Tagen, der Hesiod über sich selbst spricht, weiß etwas Erfreulicheres zu berichten. Sie erzählt, wie er einmal zu Schiff hinüber zur Stadt Chalkis auf die Insel Euboea fuhr, die einzige Seereise, die er je unternahm, um dort siegreich an einem Dichterwettbewerb teilzunehmen. Zitat: Denn noch niemals befuhr ich im Seeschiff die Weiten des Meeres, einmal nur nach Euboea. Dorthin zu den Spielen des weisen Amphidamas bin ich einst nach Chalkis gefahren. Viel herrliche Preise zur Auswahl hatten die edlen Söhne gestiftet, und da nun, so sag ich, siegte ich im Gesang und gewann einen Dreifuß mit Henkeln. Den aber weihte ich dann den helikonischen Musen dort, wo mich jene zuerst mit hellem Gesange begabten. Martin West hat wahrscheinlich gemacht, dass die Komposition, die Hesiod damals in Chalkis vortrug, nichts anderes als die uns erhaltene Theogonie war und dass dieser Vortrag irgendwann zwischen 730 und 700 vor Christus stattfand, womit eben dieses Werk eines der ältesten, nach Meinung mancher Philologen sogar das älteste erhaltene Gedicht der antiken griechischen Literatur wäre. Was bietet uns nun dieses Werk? Seine Einleitung ist mit 115 Versen bemerkenswert lang. In ihr legt Hesiod, wie bereits erwähnt, seine Berufung zum Dichter dar und damit gewissermaßen auch seine Berechtigung, über die folgenden bedeutungsschweren Inhalte zu sprechen. Ja, Hesiod erhält von den Musen geradezu den Auftrag, über die Götter zu sprechen. Zitat: Und sie befahlen mir den Preis der ewigen Götter, aber sie selber immer zuerst und zuletzt zu besingen. Und so, mit diesem Auftrag verwundert es auch nicht, dass der größte Teil der Einleitung tatsächlich den Musen selbst gewidmet ist. Der Hauptteil der Theogonie beginnt in Vers 116 mit der Erschaffung der Welt, die in manchem an die ersten Kapitel der Genesis erinnert, dann aber auch wieder ganz anders ist. Ich gebe Ihnen eine Kostprobe. Wahrlich, zuerst entstand das Chaos und darauf die Erde, breit gebrüstet, ein Sitz von ewiger Dauer für alle Götter, die des Olymps beschneite Gipfel bewohnen. Und des Tartaros dunkel im Abgrund der wegsamen Erde, Eros zugleich, er ist der Schönste der ewigen Götter. Lösend bezwingt er den Sinn bei allen Göttern und Menschen tief in der Brust und bändigt den wohlerwogenen Ratschluss. Aus dem Chaos entstanden die Nacht und des Erebos dunkel. Aber der Nacht entstammten der leuchtende Tag und der Äther. Schwanger gebar sie die beiden von Erebos Liebe befruchtet. Gaia, die Erde, erzeugte zuerst den sternigen Himmel, gleich sich selber, damit er sie dann völlig umhülle. Unverrückbar für immer als Sitz der ewigen Götter, zeugte auch hohe Gebirge, der Göttinnen holde Behausung, Nymphen, die da die Schluchten und Klüfte der Berge bewohnen, auch das verödete Meer, die brausende Brandung gebar sie, ohne beglückende Liebe den Pontos, aber dann später, himmelsbefruchtet gebar sie Okeanos, wirbelnde Tiefe, Koios und Kreios dazu und Iapetos und Hyperion, Theia sodann und Rheia und Themis, Mnemosyne ferner, Phoibe die Goldbekränzte und auch die liebliche Thetis, als der jüngste nach ihnen entstand, der verschlagene Kronos. Dieses schrecklichste Kind, er hasste den blühenden Vater. Hesiod beginnt seine Erzählung mit vier Wesenheiten, für deren Entstehen er keine Ursache und keinen Verursacher angibt, mit dem als erstes gewordenen Chaos, das weitklaffender Abgrund bedeutet, mit Gaia, der Erde, als festem Grund, bemerkenswerterweise auch für die Götter. Dann mit Tartaros, einem Raum tief im Untergrund der Erde. Und schließlich mit einem Wesen, das zu den zuvor genannten räumlichen Phänomenen gar nicht so recht zu passen scheint, aber einen wesentlichen Motor der weiteren Entwicklung darstellt, eben mit Eros, dem vergöttlichten Geschlechtstrieb, dessen Macht über alle Götter und alle Menschen in zwei Versen eindrucksvoll beschrieben wird. Und Eros ist dann mit seinem machtvollen Wirken für alle Paarungen zuständig, aus denen die weiteren Wesen in der Theogonie hervorgehen werden. Alles, was nun auf diese vier Wesenheiten folgt, ist aus ihnen entstanden, und zwar in der Mehrzahl durch geschlechtliche Vereinigung. Aus sich selber allerdings bringt das Chaos zunächst das Erebos und die Nacht hervor. Aus der Vereinigung dieser beiden mit Dunkel assoziierten Wesen entstehen dann e contrario der Äther, das luftartige Element des Himmels, und der Tag, der als Kind, das heißt als Fortentwicklung der Nacht, angesehen wird. Nun folgen die vielfältigen Wesen, die Gaia, die Erde, hervorbringt und damit die irdische Welt allmählich auch bekannte Formen annehmen lässt. Zunächst auf ungeschlechtlichem Weg Uranos, den gestirnten Himmel, die Berge als die markantesten Erscheinungen des festen Landes und Pontos, das Meer. Dann aus der Vereinigung von Gaia und Uranos entstehen diejenigen Götter, die später mit dem Sammelnamen Titanen bezeichnet werden. Hesiod nennt 5 männliche, dann 6 weibliche, um anschließend das 6. und jüngste männliche Kind besonders hervorzuheben. Sie haben es gehört, Kronos, der in Vers 138 schon als schrecklichster Deinotatos dieser Nachkommen und als ein Hasser seines Vaters Uranos bezeichnet wird. Zunächst aber fahren Gaia und Uranos fort, weitere Kinder zu produzieren. Als erstes die 3 Kyklopen, die als Schmiede für die gewaltigen Waffen des Zeus, Donner und Blitz, sorgen werden. Danach noch eine bemerkenswerte Dreiergruppe, die gewaltigen Hekatoncheiren, die 100 Händer, die dann auch mit Namen genannt sind, Obriarios, Kottos und Gyges. Sie werden in den folgenden Machtkämpfen zwischen den verschiedenen Göttergenerationen noch eine wichtige Rolle spielen. Dass in dieser Götterfamilie freilich nicht alles zum Besten steht, wird nach der schon erwähnten Andeutung von Kronos Hass auf seinen Vater sogleich im Anschluss deutlich. Alle Söhne und Töchter des Uranos entwickeln Groll gegen ihren Vater, weil er sie nicht aus der Tiefe der Erde, sozusagen aus dem Mutterschoß, ans Licht kommen lässt. Gaias Schoß wird durch die anwachsende Kinderzahl immer beengter. Und sie sucht deshalb nach Abhilfe. Sie fabriziert eine große stählerne Sichel und fordert ihre Kinder auf, ihren Vater für sein Unrechttun zu bestrafen. Alle aber haben zu große Furcht, das zu tun, außer Kronos. Der erklärt sich zu der von Gaia angeregten Tat bereit. Gaia gibt ihm daraufhin die Sichel und verbirgt ihn in einem Hinterhalt. Als Uranos dann kommt und sich erneut mit Gaia sexuell vereinigen will, schneidet ihm Kronos mit der Sichel die Schamteile ab und wirft sie weit weg. Mit dieser Kastration ist eine Vereinigung von Uranos und Gaia, Himmel und Erde, fortan unmöglich. Der kastrierte Uranos lebt zwar weiter, er hat aber mit seiner Zeugungskraft auch die Herrschaft über die Welt verloren, die nun sein jüngster Sohn Kronos antreten wird. Das ist der erste der gewaltsamen, in Hesiods Theogonie beschriebenen Machtwechsel in der Götterwelt. Die bei der Kastration vergossenen Blutstropfen des Uranos sammelt Gaia und bringt aus ihnen im Lauf der kreisenden Jahre noch weitere Nachkommen hervor. Die Erinnyen, die Rachegöttinnen als Rächerinnen menschlicher Freveltaten, die Giganten, die der nächsten, jetzt noch gar nicht existierenden Göttergeneration noch einmal eine gefährliche Schlacht liefern werden, allerdings nicht hier in der Theogonie, und die sogenannten melischen Nymphen. Und noch eine Gottheit entsteht aus den abgeschnittenen Geschlechtsteilen des Uranos, eine Gottheit, der fast 20 Verse gewidmet werden, die Liebesgöttin Aphrodite. Der Vorgang der Entmachtung des Uranos endet mit einer Prophezeiung des Besiegten, in der er seine gegen ihn rebellierenden Kinder erstmals, ich sagte es schon, kollektiv Titanen nennt und ihnen voraussagt, dass sie einmal für diese Tat Vergeltung ereilen werde. Im nächsten Abschnitt werden dann die weiteren Kinder der Nacht genannt, die sie ohne sexuelle Vereinigung hervorgebracht hat, fast ausnahmslos düstere Gestalten, darunter Thanatos, der Tod, Nemesis, die Vergeltung und als zuletzt genannte Eris, die Göttin der Zwietracht, deren Kindern wiederum der nächste Abschnitt gewidmet ist. Es handelt sich ebenfalls fast ausnahmslos um unerfreuliche Gestalten, Ponos, die Mühsal, Limos, der Hunger, Algea, die Schmerzen, Phonoi, die Morde, Pseudea, die Lügen und so weiter. Es folgen die Kinder von Pontos und Gaia und dann die Kinder von deren Kindern, die des Nereus, die des Taumas und die von Phorkys und Keto, die vielfach die letzteren von besonders monströser Art sind, etwa die Gorgonen, der dreileibige Riese Geriones, die Riesenschlange Echidna, der Höllenhund Kerberos, die vielköpfige Hydra, die Chimaira und die dementsprechend auch einen besonders farbigen Teil der jüdischen Göttergenealogie bilden, die ich leider nur kurz erwähnen kann. Hier treffen wir tatsächlich zum ersten Mal viele der Ungeheuer an, die später großen griechischen Helden wie Perseus, Bellerophontes und Herakles zum Ruhm gereichen werden. Der dann folgende längere Abschnitt ist der dritten Göttergeneration gewidmet, also den Enkelkindern des Uranos und den Kindern der Titanen. Zunächst sind hier die sehr zahlreichen Kinder der Meergottheiten Thetys und Okeanos aufgeführt, darunter bemerkenswerterweise die in späterer Zeit dann sehr wichtig werdende Göttin Tyche, der Zufall, das Schicksal. Sodann die Kinder der Titanen Theia und Hyperion, nämlich Helios, die Sonne, Selene, der Mond, Eos, die Morgenröte. Ferner die Kinder von der Titanen Kreios und der Pontos-Tochter Eurybia und gleich im Anschluss darum wieder deren Kinder. Sodann die Kinder der Titanen Koios und Phoebe, nämlich Leto, die künftige Mutter von Artemis und Apollon. Und Asteria als Mutter der Hekate, und an die Erwähnung jetzt der Hekate schließt sich ein langer Exkurs zu dieser Göttin an, ein regelrechter Hekate-Hymnus. Dann werden die Kinder des Götterherrschers Kronos und der Rhea, also die nächste Göttergeneration, drei Töchter, drei Söhne vorgestellt, Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon und als jüngster und am ausführlichsten Zeus, bereits hier als künftiger Göttervater und weltbeherrschender Donnergott. Die unmittelbar anschließende Partie liefert bereits wichtige Hinweise, wie es zum Herrschaftswechsel von Kronos zu Zeus kommen wird. Ähnlich wie schon sein Vater Uranos seine Kinder nicht zur Entfaltung kommen ließ, fürchtet auch Kronos die seinigen als künftige Rivalen in der Herrschaft, denn Uranos und Gaia haben ihm vorausgesagt, dass es ihm bestimmt sei, einmal von einem eigenen Sprössling überwunden zu werden, weshalb Kronos seine Kinder gleich nach ihrer Geburt verschlingt. Kronos' Gemahlin Rhea und Mutter seiner Kinder ist über das Vorgehen ihres Gemahls ähnlich ungehalten wie seinerzeit Gaia über das des Uranos. Und kurz vor der Geburt ihres jüngsten Sohnes, eben Zeus, sucht sie deshalb wieder bei Gaia und Uranos Rat. Die schicken sie in dunkler Nacht nach Kreta und dort verbirgt Gaia den kleinen Zeus in einer tiefen Berghöhle und sie wickelt dann statt des Neugeborenen einen Stein in Windeln und reicht diesen Kronos zum Verschlingen, dem die harte Kost bemerkenswerterweise gar nicht weiter auffällt. Der kleine Zeus wächst mit dem bei den Göttern üblichen übernatürlichen Tempo heran, nämlich offenbar innerhalb eines Jahres. Und dann wird Kronos dazu gebracht, seine verschlungenen, aber jedenfalls nicht verdauten anderen Kinder ebenfalls wieder hervorzubringen. Und bald darauf befreit Zeus dann auch die drei Kyklopen, die noch Uranos hatte festsetzen lassen. Sie werden ihm, Zeus, Blitz und Donner und damit die Mittel seiner künftigen Götterherrschaft zur Verfügung stellen. Bevor Hesiod nun jedoch mit der Schilderung der großen Rebellion des Zeus gegen Kronos fortfährt, schiebt er noch einen letzten längeren Abschnitt über die Kinder eines weiteren Titanen ein, die des Iapetos. Dieser bringt mit der Okeanos-Tochter Klymene vier bedeutende Söhne hervor, Atlas, Menoitios, Prometheus und Epimetheus. Sie alle geraten mit Zeus in Konflikt. Und dies wird im Hauptteil dieses Abschnitts dargestellt. Auf Menoitios schleudert Zeus seinen Blitz und wirft ihn ins Erebos, weil er ein Frevler war und allzu kühn und vermessen. Genauere Auskunft erhalten wir von Hesiod leider nicht. Auch Atlas wird vergleichsweise kurz abgetan. Zitat: Atlas hält unter mächtigem Zwang die Breite des Himmels, an den Enden der Erde bei singenden Hesperiden stehend und stützt mit dem Haupte und unermüdlichen Händen, denn dies Schicksal schuf ihm Zeus, der waltende Vater. Auch hier erfahren wir nicht, weshalb Atlas eigentlich dazu verurteilt ist, den Himmel mit seinen Händen zu tragen. Das größte Interesse Hesiods gilt unter den Iapetos-Söhnen dann dem Prometheus, dessen Geschichte im Folgenden sozusagen von hinten erzählt wird. Zunächst seine berühmt gewordene Bestrafung. An den Kaukasus angeschmiedet, muss er sich täglich von einem Adler die stets nachwachsende Leber neu ausfressen lassen. Gleich darauf wird auch schon Prometheus' spätere Erlösung immerhin durch Herakles und das Ende von Zeus' Zorn geschildert. Und erst danach, wodurch dieser Zorn und eben die Bestrafung ausgelöst wurden. Als sich einst in Mekone Götter und Menschen endgültig in ihren Lebensbereichen voneinander trennten, fand zur Besiegelung der neuen Ordnung das erste Stieropfer statt, dessen Durchführung Prometheus leitete, wobei dieser versuchte, den Menschen den besseren, nämlich den essbaren Teil des Opfers zukommen zu lassen. Ich zitiere: Legte er doch den Menschen das Fleisch und die fetten Geweide in die Haut und darüber den Magen des Stieres, Zeus aber legte er hin die weißen Knochen des Rindes, listig und kunstvoll geordnet, verhüllt mit dem Schimmer des Fettes. Laut Hesiods weiterer Darstellung merkt Zeus nun zwar, dass die Portionen ungleich sind, er greift aber trotzdem und absichtlich nach der schlechteren, um einen Grund zu haben, anschließend zornig auf die Menschen wohlgemerkt zu werden. Und zur Bestrafung für den Betrug verweigert er den Menschen das Feuer und damit die Möglichkeit, sich kulturell fortzuentwickeln. Daraufhin, tit for tat, stiehlt Prometheus für die Menschen das Feuer und die Konfrontation eskaliert noch weiter, denn jetzt holt Zeus zum entscheidenden Schlag aus, um die Menschen endgültig und auf Dauer ins Elend zu stürzen. Er lässt von dem Schmiedegott Hephaistos und von der kunstfertigen Göttin Athena die erste Frau schaffen. Ihren Namen Pandora erhält sie erst in Hesiods zweitem Werk, den Werken und Tagen. Damit jedenfalls ist das Schicksal der Menschheit besiegelt. Das wird sehr weit ausgeführt in einer zugegebenermaßen recht frauenfeindlichen Partie, die ich mir hier spare. Nachdem das Schicksal des Prometheus und seine Folgen für die Menschen dargestellt sind, wendet sich Hesiod wieder der großen Auseinandersetzung zwischen Titanen und jüngeren Göttern und damit dem Machtwechsel von Kronos zu Zeus zu. Auch diese Auseinandersetzung, die sogenannte Titanomachie, erzählt Hesiod nicht streng chronologisch, sondern nimmt die schließlich kriegsentscheidende Maßnahme schon vorweg, die Zeus und seine Geschwister auf den Rat Gaias unternehmen, nämlich die Befreiung der 300 Händer der Hekatoncheiren, die noch Uranos festgesetzt hatte. Der Krieg als Ganzes wird dann im Anschluss beschrieben. Die beiden Lager haben ihre Hauptquartiere auf hohen Bergen. Die Titanen auf dem Othrys, südwestlich der Ebene von Thessalien. Die jüngeren Götter auf dem Olymp, nördlich dieser Ebene. und der Kampf wogt 10 volle Jahre hin und her. Erst am Ende dieser Zeit nehmen die jüngeren Götter die erwähnten 100 Händler ihre Reihen auf. Dieser Vorgang wird nochmal ausführlich beschrieben. Und nun beginnt der entscheidende Schlachttag, an dem die ganze Welt infolge des apokalyptischen Geschehens in ihren Grundfesten erbebt. An diesem Tag wächst nun aber auch Zeus über sich hinaus und bringt damit die entscheidende Wende, sodass die 100 Händler nunmehr die Titanen binden und tief unter der Erde im Tartaros festsetzen können. Die Beschreibung der düsteren Unterwelt, in der die Titanen nun eingeschlossen sind, wird im Folgenden noch fortgesetzt. Auf die meisten Einzelheiten muss ich hier verzichten, nur auf die Partie, die der Okeanos-Tochter Styx gewidmet ist und der vor allem ihre Macht auch über die Götter als Bestraferin von Meineiden geschildert wird, möchte ich kurz hinweisen. Wer nämlich von den Göttern eine Trankspende mit dem Wasser der Styx verrichtet und dabei einen Meineid leistet, der sinkt für ein ganzes Jahr in völliges Koma und ist danach noch weitere 9 Jahre aus der Gemeinschaft der Götter und von ihren unsterblichen Speisen ausgeschlossen. Die zuletzt erwähnten Abschnitte bis Vers 819 sind alle noch mehr oder weniger Nachträge zum Ausgang des großen Titanenkampfes. Den neuen Herrscher Zeus erwartet nun aber noch eine letzte große Bewährungsprobe. Gaia gebiert nach sexueller Vereinigung mit dem Tartaros, notabene, ein letztes und zugleich ihr gewaltigstes Kind Typhoeus. Die Beschreibung dieser buchstäblichen Ausgeburt der Hölle, des Tartaros eben, ist eindrucksvoll. Seine unnahbaren Hände vollführen gewaltige Werke, unermüdlich sind die Füße des mächtigen Gottes. 100 Häupter wie von Schlangen und grässlichen Drachen sprossen aus seinen Schultern mit drohendem Züngeln. Es schossen Feuer unter den Brauen die Augen der göttlichen Köpfe. Stimmen entfuhren auch mit mancherlei Klange den wilden Köpfen unsäglicher Art. Denn einmal schallten die Töne so, dass es die Götter verstanden. Ein andermal wieder klang es wie das Gebrüll eines heftig wütenden Stieres. Wieder ein anderes Mal gleich dem eines furchtbaren Löwen. Wieder ein anderes Mal wie Hunde bellen, oh Wunder. Wieder ein anderes Mal pfiff es, es hallten die weiten Gebirge. Ohne Zeus energisches Eingreifen, so fährt Hesiod fort, hätte Typhoeus die Weltherrschaft an sich gebracht. Der Zweikampf zwischen dem Götterherrscher und diesem neuerlichen Monster nimmt jedenfalls ähnlich apokalyptische Ausmaße wie die Titanenschlacht an. Schließlich aber wird Typhoeus von den niederprassenden Blitzen gefällt und von Zeus ebenfalls in den Tartaros geschleudert. Da sehen Sie die beiden. Dann in Vers 881 bis 85 wird die formelle Kür des Zeus zum göttlichen Weltherrscher konstatiert. Seine Herrschaft ist fortan unumstritten und damit der jetzige Zustand des göttlichen Weltregiments erreicht. Jetzig aus der Sicht Hesiods. Es folgen noch Abschnitte, in denen vor allem von Zeus Verbindungen mit diversen Göttinnen, auch menschlichen Frauen, und den daraus entstehenden Nachkommen die Rede ist. Sodann werden weitere Verbindungen von Göttern mit Göttinnen und sterblichen Frauen und als letzter großer Teil der Theogonie in ihrer heutigen Gestalt die Verbindungen von Göttinnen mit sterblichen Männern und deren Kinder aufgeführt. Die Mehrzahl der Philologen ist aber der Meinung, dass fast alle diese Teile spätere, also nachhesiodäische Ergänzungen sind. Martin West führt gute Gründe, vor allem stilistische, dafür an, dass alle Verse nach dem Vers 900 bereits als nachhesiodäisch betrachtet werden sollten. Die letzte von Martin West für echt gehaltene Partie erzählt, wie Zeus die kluge Göttin Metis heißt auf Griechisch der Verstand, zu seiner ersten Ehefrau nahm, sie aber, noch bevor sie ihm ihr erstes Kind, die Göttin Athena, gebar, dann auf Rat, wieder einmal von Gaia und Uranos, in bewährter Kronos-Manier verschlang. Denn die beiden hatten ihm vorausgesagt, dass Metis nach Athena einen Sohn gebären werde, der stärker als sein Vater sein und ihn dann ebenfalls vom Thron stoßen werde. Indem sich Zeus Metis, also den personifizierten Verstand, buchstäblich einverleibt, setzt er der Kette von gewaltsamen göttlichen Herrschaftswechseln also ein endgültiges Ende. Für das gewaltige Panorama, in dem Hesiods Theogonie das ereignisreiche und oft eben auch sehr gewaltsame Geschehen vom Anbeginn der Welt bis zur dauerhaften Etablierung der Herrschaft des Zeus darstellt, benötigt der Dichter nicht einmal ganz 800 Verse, wenn man jedenfalls die umfangreiche Einleitung abrechnet. Die Hauptlinie dieses Geschehens nun, also die recht unfriedliche Abfolge von drei herrschenden Göttergenerationen, bis die Herrschaft des Zeus etabliert ist, die erinnert nun auffallend an einige aus dem vorderen Orient bekannte Fassungen von Göttergeschichten, in denen ebenfalls mehrere Göttergenerationen einander in der Herrschaft abwechseln, bis der stabile Zustand einer Jetztzeit erreicht ist. Das will ich im Folgenden kurz skizzieren. Aus dem Hethitischen ist eine ihrerseits aus dem Hurritischen übernommene epische Darstellung über den Götterhimmel bekannt, in der zuerst ein Gott namens Alalu der Himmelskönig ist. Er wird von dem babylonischen Himmelsgott Anu in einer Schlacht besiegt und vertrieben. 9 Jahre später muss sich Anu seinerseits einer Schlacht mit einem Herausforderer namens Kumarbi stellen. Er flieht, aber Kumarbi kriegt ihn zu packen, beißt ihm die Geschlechtsteile ab und verschlingt sie. Auf Anus Warnung, er habe damit 3 furchterregende Götter verschluckt, spuckt Kumarbi alles, was er kann, wieder aus. Und daraus entstehen der Gott Tasmisu und der Fluss Tigris. Die dritte Gottheit aber, der Wettergott Teshub, das ist die hurritisch-hethitische Hauptgottheit, steckt immer noch in Kumarbi und sein Versuch, ihn durch etwas, was er ist, quasi als Abführmittel zu töten, misslingt. Der weitere Text ist sehr fragmentarisch, aber der erwähnte Wettergott gelangt jedenfalls doch dann wieder aus Kumarbi heraus und muss sich irgendwann später selber einer Schlacht gegen andere Götter stellen, die er aber sicherlich gewonnen hat, denn Teshub ist eben der regierende Gott im hethitischen Pantheon geblieben. Es ist unschwer erkennbar, dass Anu viel mit Uranos gemeinsam hat, der ebenfalls seine Genitalien verliert, Kumarbi viel mit Kronos, der ebenfalls mehrere Götter verschlingt und sie später wieder von sich gibt, und der Wettergott Teshub fiel mit Zeus, der ja dann auch der endgültige Weltherrscher wird. Eine Fortsetzung dieser Geschichte scheint das hethitische Lied von Uli Kumi gewesen zu sein. Hier geht nun Kumarbi, der uns gerade bekannte, eine sexuelle Verbindung mit einem großen Felsen ein, um damit eine weitere Bedrohung für den Himmelsgott zu produzieren. Und tatsächlich geht aus dieser Verbindung ein steinernes Kind, eben Uli Kumi, hervor, das wächst und wächst, bald den Himmel erreicht und damit den Wettergott und seinen ganzen Götterstaat bedroht. Erst als es gelingt, dem steinernen Monsterkind mit einem großen Kupferschneidewerkzeug, man denke an die Sichel des Kronos vielleicht, die Füße abzuschneiden, kann es bald darauf gänzlich unschädlich gemacht werden. Aus Babylon stammt das sogenannte Enuma Elish. Dieses Gedicht wurde regelmäßig am babylonischen Neujahrsfest vorgetragen und stellt ebenfalls die mythische Entwicklung der Welt bis zu ihrer jetzigen Form dar. Am Anfang sind Apsu, männlich, und Tiamat, weiblich, das erste Götterpaar, das durch seine Vereinigung weitere hervorbringt, Lachmu und Lachamu, dann deren Kinder Anscha und Kisha, dann deren Sohn Anu, den wir schon im Hethitisch-Hurritischen kennengelernt haben, und dessen Sohn, den weisen und starken Ea. Nun fühlt sich Apsu durch den Lärm dieser jüngeren Götter gestört und will sie deshalb vernichten, aber Tiamat ist dagegen. Daraufhin werden die jüngeren Götter erst einmal ruhig, sie möchten ja nichts weiter provozieren. Er versetzt Apsu in einen magischen Schlaf, nimmt ihm dann seine königlichen Attribute und tötet ihn, womit eben ein neues Götterregiment unter Ea beginnt. Ea zeugt dann auch einen Sohn, Marduk, dessen furchterregender Anblick die älteren Götter beunruhigt. Sie bringen Tiamat dazu, noch einmal Krieg mit den jüngeren Göttern zu beginnen. Und Tiamat bringt nun 11 Arten von Ungeheuern als Verbündete hervor. Er zieht gegen sie in den Kampf, kommt aber voller Furcht zurück. Und genauso geht es danach auch Anu. Dann erklärt sich Marduk, den sie hier abgebildet sehen, zum Kampf bereit, unter der Bedingung, dass er der neue Götterkönig wird. Marduk überwindet Tiamat tatsächlich. Auf Einzelheiten muss ich hier verzichten. Er teilt ihren riesenhaften Leichnam in 2 Hälften, schafft daraus Himmel und Erde, richtet Wohnstätten für die Götter ein, bringt die Sternbilder und den Mond am Himmel an und erschafft schließlich den Menschen aus dem Blut eines der getöteten göttlichen Widersacher. Auch diese Geschichte hat deutliche Entsprechungen zum Sukzessionsmythos in Hesiods Theogonie. Apsu und Tiamat entsprechen cum grano salis, Uranos und Gaia, Ea cum grano salis Kronos, Marduk cum grano salis Zeus. Freilich sind die Verwandtschaftsbeziehungen und die Details der Handlung im Enuma Elish noch um einiges vielschichtiger und komplexer als bei Hesiod. Diese hier skizzierten Göttermythen stammen alle aus dem 2. Jahrtausend vor Christus, wenigstens, und sind damit mindestens mehrere Jahrhunderte älter als die hesiodeische Theogonie. Man darf annehmen, dass diese vorderasiatischen mythischen Vorstellungen bereits recht früh, wohl noch in minoisch-mykenischer Zeit, auch zu einem Teil der frühgriechischen Vorstellungswelt geworden sind, denn in Hesiods Zeit wirken sie nicht mehr fremd, sondern eigentlich völlig assimiliert, ohne die uns erst im Lauf der letzten etwa 150 Jahre bekannt gewordenen babylonischen und hethitischen Texte wären wir nämlich dann noch gar nicht in der Lage, eine nicht-griechische Herkunft bei ihnen zu vermuten. Das zeigt eben, wie stark sie assimiliert sind. In dieser Weise, auf der Basis von kosmogonischen und theogonischen Vorstellungen entwickelt, die aus dem Vorderen Orient stammen, bot Hesiods Theogonie den Griechen eine wohlstrukturierte und geschlossene Deutung der Herkunft und der Eigenart der Welt, in der sie lebten, sowie der Mächte, die über sie herrschten. Diese haben herzlich wenig mit christlichen, aber auch mit antiken platonischen oder stoischen Vorstellungen eines guten und fürsorgenden Gottes gemein. Die Götter Hesiods und der griechischen Religion der Antike überhaupt, allen voran Uranos, Kronos und Zeus, sind machtvolle und auch nach Macht strebende Potenzen, mit denen Menschen sich immer gut stellen sollten. In die von Hesiod dargebotenen verzweigten Göttergenealogien sind auch, wie Sie gesehen haben, zahlreiche Abstrakta einbezogen, deren Hervorbringung erklärt, warum es auf dieser Welt eben auch so viele negative Erscheinungen gibt. Mühsal, Hunger, Krankheit, Streit, Tod und so weiter. Diese Götterwelt macht eine Theodizee überflüssig, denn diese Götter wollen gar nicht gerecht, sondern nur mächtig sein. Und der Mensch hat sich einfach dementsprechend zu verhalten. Die Weltordnung, in der diese Götter das Sagen haben, wird nicht zuletzt als das Ergebnis eben auch von Zeus anstrengenden Kämpfen gegen bedrohliche Chaosmächte dargestellt, denken Sie an Typhoeus, die von Zeus freilich nicht vernichtet, sondern nur an den Rand der Welt oder in ein unterirdisches Gefängnis, den Tartaros, verbannt worden sind. Das heißt, die kosmische Ordnung, in der die Menschen leben, ist immer noch latent gefährdet, falls die mal wieder freikommen. Hesiods Theogonie übte in mehrfacher Weise bedeutende Wirkungen innerhalb der griechischen Geistesgeschichte aus, die ich hier nur in wenigen Facetten kurz erläutern kann. Wie das einleitende Herodot-Zitat schon zeigte, wurde Hesiod zusammen mit Homer als prägende Kraft vor allem für das religiöse Imaginär der Griechen empfunden. In vielen Textzeugnissen bilden die beiden Dichter zusammen ein fast unzertrennliches, wenn auch durchaus ungleiches Paar, wie wir gleich noch sehen werden. Hesiods Theogonie blieb nicht die einzige Dichtung ihrer Art. Vor allem im Bereich sogenannter orphischer Strömung entstanden weitere Theogonien, die mit der Fülle und Eigenart des in ihnen eingeführten übermenschlichen Personals Hesiod offenbar bewusst auch zu überbieten suchten, sich aber nie von dem Standard lösen konnten, den Hesiod gesetzt hatte. Sie lassen sich im Einzelnen kaum sicher datieren, Der älteste uns noch erhaltene Text dieser Art ist der berühmte Derveni-Papyrus aus dem mittleren 4. Jahrhundert vor Christus, der älteste griechische Papyrus, den wir haben überhaupt. Er wurde 1962 gefunden und ist 2006 erstmals vollständig publiziert worden. Er besteht im Wesentlichen aus einem Kommentar zu einer Theogonie, die dem Orpheus zugeschrieben wird und in der Abfolge Uranos, Kronos, Zeus, die wir schon kennen, noch Nyx, die Nacht, wohl als Variation zum hesiodeischen Chaos, vorangestellt wird und in der Ferne auch Zeus mit seiner Mutter Rhea seine Schwester Demeter zeugt, die quasi dann auch seine Halbschwester ist und seine Halbtochter, wenn Sie so wollen. Das tut aber Hesiod zum Beispiel nicht. Einen noch etwas früheren Reflex solcher orphischer Theogonien stellt dann auch die einfallsreiche Parodie auf sie dar, die Aristophanes in seiner Komödie Die Vögel, aufgeführt 414 vor Christus, zum Besten gibt. Und zwar dort, wo die Titelhelden, also die Vögel, ihren Anspruch legitimieren, die olympischen Götter als Herrscher der Welt abzulösen. Sie haben hier ein paar Verse daraus. In der Zeiten Beginn war Tartaros Nacht und des Erebos Dunkel und Chaos. Luft, Himmel und Erde war nicht, da gebar und brütet in Erebos Schoße, dem Weiten die schattenbeflügelte Nacht, das uranfängliche Windei. Und diesem entkroch in der Zeitumlauf der Verlangen entzündende Eros. Mit dem Chaos dem mächtigen Vogel gepaart hat, der in des Tartaros Tiefen uns ausgeheckt und heraufgeführt zu dem Lichte des Tages die Vögel. In diesen Versen lässt sich durchaus auch eine witzige Hommage an Hesiods Theogonie entdecken. Daneben machen sich freilich in dieser Zeit auch schon Stimmen bemerkbar, die dem von Hesiod geprägten Götterbild sehr kritisch gegenüberstanden. Der vorsokratische Philosoph Xenophanes ist noch im späten 6. Jahrhundert vor Christus wohl der Erste, der es überhaupt nicht gut fand, dass die Götter bei Homer und Hesiod stehlen und Ehe brechen und einander betrügen. Und im 4. Jahrhundert übte auch Platon in seiner Politeia heftige Kritik daran, dass die Götter sich solche gewaltigen Kämpfe um die Macht liefern, wie sie es in Hesiods Theogonie eben tun. Gleichwohl war im späteren 5. Jahrhundert vor Christus, also ungefähr ein Vierteljahrtausend, nachdem die Theogonie wahrscheinlich geschrieben wurde, ihre Bedeutung als ein Grundtext für die religiöse Weltsicht der Griechen offenbar allgemein anerkannt, wie das eingangs hier zitierte Herodot-Zeugnis zeigt. Und in dieser Perspektive lässt sie sich durchaus als ein heiliger oder zumindest autoritativer Text innerhalb einer Kultur ansehen, die eben sonst keine heiligen Texte von der Art der Bibel kennt. Herodot hatte nun aber nicht Hesiod allein, sondern auf gleicher Stufe mit ihm Homer als Schöpfer oder wenigstens als einen maßgeblichen Präger der griechischen religiösen Weltsicht genannt. Hier deutet sich auch schon so etwas wie eine Konkurrenzsituation an, die dann ihren deutlichsten Ausdruck in einem Text gefunden hat, der in seiner ersten Fassung wenigstens noch ins frühe 4. Jahrhundert vor Christus, also nur wenige Jahrzehnte nach Herodot, zurückgeht. Es handelt sich um den sogenannten Wettkampf zwischen Homer und Hesiod. Vollständig lautet der überlieferte Titel über Homer und Hesiod und ihre Abstammung und ihren Wettkampf. In seiner uns handschriftlich erhaltenen Form gehört der Text allerdings erst ins mittlere 2. Jahrhundert nach Christus, denn in Kapitel 3 wird hier berichtet, wie sich der Kaiser Hadrian beim Orakel von Delphi nach der Herkunft und Abstammung Homers erkundigt habe, worauf übrigens das Orakel ihm die schöne Antwort gibt, dass Homers Vater, der Odysseus-Sohn Telemach, und seine Mutter, die Nestor-Tochter Polykaste, gewesen sei. Bereits 1870 hat aber kein geringerer als Friedrich Nietzsche aufgrund von zwei Versen, die in dieser Schrift zitiert sind und die sich auch bei dem spätantiken Zitatensammler Johannes Stobaios finden und dort einem Werk namens Museion des Sophisten Alkidamas zugewiesen werden, der als Schüler des Gorgias und Zeitgenosse des Isokrates in den ersten Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts vor Christus tätig war, vermutet, Nietzsche hat das vermutet, dass eben der Wettkampf zwischen Homer und Hesiod bereits ein Teil dieses Museion des Alkidamas war. Und Nietzsches Vermutung wurde inzwischen durch nicht weniger als drei Papyri aus dem 3. und 2. Jahrhundert vor Christus sowie aus dem 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus bestätigt, die Textstücke, die sich eben in diesem Wettkampf finden, dem Alkidamas zuweisen. 1981 hat dann N.J. Richardson noch zu zeigen versucht, dass auch Alkidamas nicht der Erfinder dieses Wettkampfs ist, sondern selber schon auf Traditionen zurückgeht, die vielleicht sogar noch bis ins 6. Jahrhundert vor Christus führen. Und dazu würde dann auch passen, dass schon in einer anderen Aristophanes-Komödie, dem 421 vor Christus aufgeführten Frieden, tatsächlich eines der Rätsel auftaucht, die in Kapitel 8 auch des Wettkampfs zu finden sind. Wie ist nun der Ablauf des Wettkampfs im Hauptteil der Schrift, Kapitel 5 bis 13? Homer und Hesiod treffen sich in Aulis und fahren gemeinsam hinüber ins Euböische Chalkis, um dort an den gymnischen und musischen Wettkämpfen teilzunehmen, die Ganyktor, der Sohn des verstorbenen Königs Amphidamas, zu Ehren seines Vaters veranstaltet. Das Setting knüpft damit klar an das an, was Hesiod selbst in seinen Werken und Tagen über einen musischen Wettkampf berichtet, aus dem er als Sieger hervorgegangen sei. Ich habe es Ihnen zitiert. Doch besteht dieser Kampf nun hier nicht aus einem Vortrag von dichterischen Kompositionen, die dann von einer Jury bewertet worden wären, wie später etwa die Tragödien und Komödien an den attischen Theaterfesten, sondern er besteht in einer direkten Konfrontation der beiden Dichter, in der zunächst Hesiod seinem Rivalen Homer eine Reihe von philosophischen Fragen stellt. Etwa, was ist das Beste für Sterbliche, was ist das Schönste für Sterbliche? Als Homer diese Fragen überzeugend beantwortet und viel Beifall erntet, präsentiert Hesiod ein Paradoxon und verlangt, auch das, damit kommt Homer zurecht und verlangt anschließend noch, dass Homer scheinbar absurden Versen eine sinnvolle Fortsetzung gibt. Und insgesamt 13 Mal schlägt sich Homer auch in diesem Bereich hervorragend. Als Hesiod, allmählich etwas enerviert, nun auch nach der Menge der griechischen Kämpfer fragt, die nach Troja zogen, antwortet ihm Homer nun seinerseits in verrätselter Form. Der noch mehr enervierte Hesiod verlegt sich wieder auf philosophische Fragen. Jetzt fragt er, was ist das Schönste und was ist das Schlimmste für die Menschen? Wie werden Städte am besten administriert? Worum soll man die Götter im Gebet bitten? Was ist Glück? Und so weiter. Auch jetzt bleibt Homer keine Antwort schuldig und das Publikum verlangt bereits, ihn als Sieger anzuerkennen. Da verlangt aber der wettkampfleitende König Panedes, jeder der beiden möge doch die schönste Partie aus seinen Dichtungen vortragen. Also erst hier wird aus dem Ganzen ein Dichtungswettkampf. Und daraufhin präsentiert Hesiod 10 Verse zum richtigen Ackerbau aus den Werk und Tagen. Homer dagegen eine anschauliche Schilderung, wie sich zwei vollgerüstete Armeen zum Kampf gegenüberstehen, kurz davor sind, aufeinander zu stoßen. Danach fordert das beeindruckte Publikum erneut den Sieg für Homer, aber, steht dann im Text, der König begrenzte Hesiod. Er sagte, es sei nur recht, dass derjenige Dichter gewinne, der zu Ackerbau und Frieden auffordere, nicht derjenige, der Kriege und Schlächtereien schildere. Und so endet ein doch etwas eigenartiger Wettkampf mit einem sympathischen Bekenntnis zum Pazifismus. Insgesamt kann man sich freilich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier zwei ziemlich inkommensurable Größen aufeinander getroffen sind, die sich gar nicht vergleichend bewerten lassen. Immerhin belegt dieser Wettkampf, wenn auch, wie gesagt, auf etwas eigenartige Weise, dass Hesiod bis in die hohe Kaiserzeit als ein Homer ebenbürtiger dichterischer Kronzeuge des griechischen kulturellen und eben vor allem auch religiösen Gedächtnisses gilt. Einen anderen, nämlich nunmehr in Frage gestellten Hesiod, stellt uns dagegen eine kleine Schrift vor, die im Korpus der Werke Lukians von Samosata überliefert ist, die aber möglicherweise gar nicht von Lukian, sondern einem späteren Autor stammt und uns daher eine Einstellung zu Hesiod belegen könnte, die aus der späteren, vielleicht gar erst der Spätantike kommt. Es handelt sich um ein Gespräch mit Hesiod, das zwischen dem Titelhelden und einem Mann namens Lykinos stattfindet. Lykinos tritt in einer ganzen Reihe von Lukians Dialogen als eine Art alter Ego des Autors auf, denn Lykinos ist gewissermaßen eine gräzisierte Form von Lukianos, wenn auch nicht etymologisch, aber zumindest lautlich. Dort aber, in diesen anderen Texten, ist Lykinos stets im Gespräch mit Personen der eigenen Zeit und nie mit einer historischen und bereits lange zuvor verstorbenen Persönlichkeit wie Hesiod. Solche historischen Personen tauchen eigentlich nur im lukianischen Jenseits auf, also etwa in den Totengesprächen oder auch auf der Insel der Seligen im zweiten Buch der wahren Geschichten, wo der Ich-Erzähler Lukian tatsächlich eine Konversation mit Homer persönlich hat. Die Ungewöhnlichkeit dieser hier nun zu findenden Gesprächskonstellation Lykinos-Hesiod spricht also sehr dafür, dass dieser Text nicht von Lukian selbst, sondern von einem späteren Nachahmer stammt, was ihn aber keineswegs weniger interessant macht, wie wir noch sehen werden. Worum geht es in diesem Gespräch? Lykinos weist Hesiod auf einen Widerspruch in seinem Werk hin, beziehungsweise auf einen unerfüllten Anspruch. In der Eingangspartie der Theogonie behauptet Hesiod nämlich, die Musen hätten ihm göttliche Stimme eingehaucht, zu künden von Künftigem und von Gewesenem. Vers 31, 32. Er aber, sagt jetzt Lykinos, kündet doch eigentlich nur von Gewesenem und nicht von Künftigem. Das heißt, er stelle eine prophetische Gabe, die er von den Musen erhalten zu haben behaupte, nirgends unter Beweis. Also habe er entweder gelogen oder diese seine prophetische Gabe aus Böswilligkeit nie angewendet oder aber entsprechende Schriften bis jetzt zurückgehalten. In seiner Antwort versucht Hesiod eine dreifache Verteidigung. Eigentlich müsse sich Lykinos mit seiner Klage an die Musen selber wenden, da sie ja für alles, was Hesiod gedichtet habe, verantwortlich seien. Zweitens dürfe man nun seine poetische Ausdrucksweise nicht so kleinlich auf die Goldwaage legen, sondern müsse ihm eine gewisse dichterische Freiheit zubilligen. Drittens schließlich habe er doch durchaus in den Werken und Tagen Ratschläge für die Zukunft erteilt, nämlich Hinweise darauf, was in der Landwirtschaft zu welchen Zeiten jeweils zu tun sei. Lykinos ist mit diesen Antworten freilich überhaupt nicht zufrieden. Solche Bauernregeln könne man doch beim besten Willen nicht als Mantik bezeichnen. So bleibe wohl nur, fährt er fort, was Hesiod zu Beginn als Verteidigung angeführt habe, einzig die göttliche Inspiration habe ihm das, was er dichte, eingegeben, doch sei sie als nicht zuverlässig zu bewerten, da sie ja nur einen Teil ihrer Versprechungen eingelöst habe. Und damit ist das Gespräch auch schon zu Ende. Hesiod erhält keine Gelegenheit mehr, auf Lykinos Bekräftigung seiner Vorwürfe zu antworten. Die Quintessenz dieser kleinen Schrift ist aber vielleicht weniger belanglos, als es zunächst erscheinen mag. Wenn das Fundament von Hesiods Dichtung, nämlich die Inspiration durch die Musen, in dieser Weise in Frage gestellt wird, geraten auch alle Inhalte seiner Dichtung, also auch alles, was er über die Götter und die durch sie etablierte Weltordnung dargestellt hat, ins Zwielicht. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass man berechtigte Zweifel daran haben kann, ob diese kleine Schrift wirklich von Lukian stammt. Könnte ihr Verfasser vielleicht sogar ein verkappter Christ gewesen sein, so wie später auch Byzantiner Lukians Art des Schreibens aufgriffen, um eigene Inhalte zu vermitteln? dann könnte dieser Text ein Beleg dafür sein, wie gegen Ende der Antike auch der Autor, dem in klassischer Zeit Herodot eine so große Rolle für die Ausformung der griechischen Religion zugewiesen hatte, in die große Auseinandersetzung zwischen alter und neuer Religion hineingezogen wurde, als man die von ihm vertretene Welt sich zunehmend in Frage stellte und als diese dann auch schließlich anderem Platz machen musste. Damit sind wir am Ende und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten eine Aufzeichnung der gestrigen Ringvorlesung der Göttinger Universität. Heinz-Günther Nesselrath sprach in seinem Vortrag über Hesiods Theogonie, ihre Quellen, ihr Weltbild und ihre Bedeutung in der späten Antike. In der kommenden Woche beschäftigt sich die Göttinger Philologin Ulrike Egelhaf-Geiser mit dem Thema Hüter der Geschichte oder Fake News, Orakel, Archive und Priesterbücher in der Römischen Republik und Kaiserzeit. Die Ringvorlesung findet dienstags um 18.15 Uhr in der Göttinger Paulinerkirche statt. Eine Aufzeichnung der Vorträge hören Sie einen Tag später, immer mittwochs um 12 Uhr im Stadtradio Göttingen auf der 107,1.